Ja, was sagt man in solchen Momenten? Ich wäre heute nicht hier und ich wäre nicht im Dienst, wenn es nicht den Karl und die Uschi gegeben hätte. Meine Frau und ich, wir sind ja in La gewesen, der Kirche am Flugplatz, dort in Ausbildung und in einer auch für uns sehr schwierigen Situation wussten wir, dass es jemand gibt, der uns dort Trost und Hilfe geben kann. Und so sind die Karl und Uschi damals gekommen nach La, in Mietersheim, wo wir gewohnt in unserem Haus. Und ich sehe uns genau noch, wie wir da in der Ecke sitzen. Und sie kamen und in so einer feinen und liebevollen Art und Weise uns begegnet sind, prophetisch hineingesprochen haben, uns ermutigt haben. Und eins muss ich sagen, Karl ist völlig unbestechlich gewesen in seiner Meinung. Ganz klar, er hat einem nicht zum Mund geredet, sondern er hat klar gesagt, was er gesehen hat. Und das hat uns damals auch sehr, sehr geholfen. Und ich bin so dankbar und ich... Ja, er ist uns vorausgegangen, genau das ist, das sind die Glaubenshelden. Markus, wir sind eine Generation, die die Jungen kennen, aber auch unsere Vorbilder kennen. Wir stehen auf den Schultern unserer Väter und die Jungen stehen auf unseren Schultern mittlerweile. Das ist unsere Rolle, unsere Aufgabe und ich bin von Herzen dankbar. Ihr habt einen Apostel des Glaubens in eurer Mitte gehabt. Ein Apostel des Glaubens in eurer Mitte gehabt. Deswegen bin ich so unheimlich dankbar und wir gehen weiter. Auch als Söhne, die wir ein Vermächtnis bekommen haben, auch ein geistliches Vermächtnis, wir lassen nicht nach, auch in alter Trauer. Und ich bin so dankbar, dass die beiden da sind, dass ihr mit viel Liebe, mit Wertschätzung da seid, mit dem Trost. Aber letztendlich wissen die beiden auch, dass nur der Trost des Heiligen Geistes der absolute Trost ist. Und er ist der Tröster, und er ist mit seiner Gegenwart hier. Und er will dir auch begegnen, der du auch mittrauerst. Und das soll sein und das muss sein. Ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, die Entscheidung. Und ich möchte dich herausfordern heute, dass du am Ende dieser Predigt eine persönliche Entscheidung triffst. Auch der du am Livestream bist, eine persönliche Entscheidung. Und da wollen wir mal drauf zusteuern. Im Neuen Testament gibt es unheimlich viele Stellen, die, ich glaube, 11 ganz konkrete Stellen, wo Jesus persönlich hineinspricht und ruft, folge mir nach. Er spricht sehr konkret Menschen ihrer Lebenssituation an, und sagt, hey, folge du mir nach. Nein, nicht dein Nachbar, du persönlich bist gemeint. Diese Nachfolge, in der wir stehen, ist die beste Entscheidung unseres Lebens. Und das möchte ich so verdeutlichen. Und ich verdeutliche es gerne in einer Geschichte, die ich seit 35 Jahren höre und kenne, die ich immer wieder erzählt habe und erzählt bekomme. Es ist die Geschichte der Nachfolge, als meine Frau von Jesus Christus berührt wurde. Meine Frau, die ist in Ettenheim aufgewachsen, gar nicht so weit weg von hier. Und sie macht ihre Ausbildung am Titisee im Schwarzwaldhotel, ein bekanntes Hotel dort und war dort und hat Sport gemacht und Triathlon und Fahrradfahren und all diese Dinge. Aber am Ende ihrer Ausbildung merkte sie eine innere Leere und sie merkte, sie hat ganz viel erreicht. Sie hat die ganz reichen Leute gesehen im Hotel, wie die sich benehmen und was die tun und was die nicht tun und was und so weiter. Und sie spürte eine innere Leere und so fuhr sie mit dem Fahrrad im Schwarzwald rum, setzte sich in Kirchen. Und irgendwie wollte sie irgendwie Gott nahe sein, aber sie hat keinerlei religiösen Hintergrund gehabt. Sie wusste nicht, was beten heißt, Jesus, sie kannte Kirche nicht. Und eines Tages fuhr sie mit dem Fahrrad vom Titisee zurück nach Ettenheim, fuhr in den Ort rein und da war plakatiert und da stand, wie wär's mit einem Stück Himmel. Und sie freute sich endlich in diesem verschlafenen Ort, 10.000 Einwohner Ettenheim, endlich ein Zirkus. Und abends, sie macht sich fertig und zieht sich an und geht da an den Marktplatz und freut sich und wundert sich so ein bisschen. Aber okay, setzt sich hin, Sägespäne, Holzbänke, sitzt da und guckt sich um und denkt, da sind gar keine Löwen und keine Giraffen und keine Elefanten. Irgendwas stimmt ja nicht. Plötzlich steht ein Chor auf und singt, ganz heilig so. Ich glaube, lateinisch, Kyrie Eleison und so. Und sie denkt, ach, ey, Wahnsinn, ich bin hier in eine christliche Veranstaltung geraten. Aber sie wollte auch nicht aufstehen, so sitzt sie da drin. Dann steht der Baptistenprediger auf und fängt an, das Evangelium zu predigen. Und sie sagt heute noch im Nachklang, sie fragt sich, woher wusste der Mann die Einzelheiten ihres Lebens? Der hat gepredigt, als würde er ihr direkt ins Herz schauen können. Und er predigt vom Evangelium, er erklärt den Weg zu Jesus und so weiter und betet. Und der Chor steht zum Schluss auf und singt nochmal fleißig und alle Leute gehen langsam raus. Aber sie sitzt da auf ihrer Holzbank und sie spürt, sie kann nicht gehen. Und dann war sie zum Schluss nur noch sie und der Prediger. Und sie wusste, jetzt wird's peinlich. Entweder gehe ich jetzt oder ich gehe auf den Prediger zu und sage ihm, das war aber eine tolle Rede. Sie wusste ja nicht, dass es Predigt heißt. Und dann geht sie vor und dieser Baptistenpastor hat den Heiligen Geist, haben Baptisten den Heiligen Geist? Amen. Come on, die Baptisten, die noch hier sind. Baptisten haben den Heiligen Geist. Ja, da ist einer. Seht ihr, da ist einer. Ich habe ihn. Genau. Und sie spürt, er spürt in dem Moment, dass sie jetzt diese Botschaft braucht. Sagt, darf ich dir das Evangelium erklären? Und er erklärt ihr nochmal, Jesus, er ist extra gestorben für dich, für deine Sünden der Vergegenwart, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und du kannst ewiges Leben bekommen, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Willst du das? Und sie spürt, in dem Moment sieht sie, wie die Hand von Jesus sich ausstreckt. Und sie will diese Hand ergreifen, aber sie wird zurückgehalten. All die Dinge ihres Lebens, die Sünden, wie so ein schwerer Rucksack, der auf ihr ist. Sie spürt diesen Kampf, aber sie will. Und deshalb kannst du beten. Und sie sagt, ich habe noch nie gebetet. 19 Jahre alt, ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Ja, dann spreche ich dir ein Gebet vor. Und er betet ihr ein Übergabegebet vor, dass wir am Ende des Gottesdienstes ebenfalls beten werden. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass du Jesus dein Leben anvertraust. Heute, hier und jetzt ist der Tag, wo Jesus dich ruft. Ja. So, wir werden das gleich beten. So, und er betet und sie betet dieses Gebet nach. Und als sie Amen sagen, fängt sie an zu weinen. Und er reicht ihr ein Taschentuch nach dem anderen und sagt, gestandene Männer haben da auch schon geweint und so. Sie heult da die ganzen Taschentücher durch und sie spürt, sie ist wiedergeboren. Und sie gehen gemeinsam raus aus dem Zelt und da ist der Ettenbach, da ist eine Mauer. Und sie spürt plötzlich in ihrem wiedergeborenen Geist, da saß der ganze Chor, die haben jetzt für sie gebetet. So, und sie fängt an auf der Gemeindesuche. Sie war in Emmendingen, sie war in Freiburg, sie war in der evangelischen Kirche und hier und da, bis sie ihre Heimat dann tatsächlich in der Kirche am Flugplatz in La fand. War ein langer Weg, bis sie gemerkt hat, sie kann in der Nachfolge von Jesus nur wachsen, wenn sie integriert und fester Bestandteil einer Gemeinde ist. So, das möchte ich dir sagen, du brauchst Gemeinde. Und zwar eine lebendige, wiedergeborene, eine lebendige, dynamische Gemeinde. Weißt du, wo die ist? Die ist hier. Die ist hier. Sei Teil davon. 10 Jahre später klingelt bei uns das Telefon. Wir sind nach Heilbronn gezogen, wir hatten 2 Kinder damals. Und klingelt das Telefon am Abend und jemand, ja, ich habe die Nummer bekommen und ich suche eine Gabi und so. Ich sage, ja, das ist meine Frau. Ja, kann ich die mal sprechen? Und sie geht da ans Telefon und plötzlich stellt sich raus, es ist dieser Baptistenpastor aus Hannover, die damals diese Zeltevangelisation gemacht haben. Und er sagt, ja, bist du doch beim Glauben? Ja, ja, und ich habe einen angehenden Pastor geheiratet und alles war gut. Und er sagt, weißt du, ich habe versucht, deine Nummer so rauszufinden, weil du bist die Einzige, die sich in dieser Woche Zeltevangelisation bekehrt hat. Und die Frau habe ich abbekommen. Ist das nicht großartig? Gott hat so fantastische Pläne. Leute, so fantastisch. Entscheidung, eine Nachfolge. Jesus ruft zur Nachfolge. Und er sagt ganz bewusst, folge mir nach. Das war damals ein gängiger Ausdruck. Ein Rabbiner ging durchs Land, ein Lehrer der damaligen Zeit, und er rief seine Jünger. Und diese Jünger folgten diesem Ruf. Es war eine Ehre, wenn ein Rabbiner gesagt hat, hey, folge mir nach, Lisa. Und dann bist du hinterhergegangen. Und dann hast du gesehen, was der alles macht und wie der redet und wie der isst und wie der Kinder erzieht oder nicht erzieht und was er alles macht. Sie haben gelernt von ihm. Es war eine Nachfolge. Jesus selber, er ruft, folge mir nach. Aber ich sage dir eins, du hörst nicht nur diesen Ruf, sondern du hörst viele andere Stimmen auch. Und die Herausforderung ist zu erkennen, was ist die Stimme Gottes. Die eine Stimme sagt, hey, schwimm doch mit dem Strom. Wieso willst du auffallen? Wieso gehst du denn in Gottesdienst? Bleib zu Hause. Ja? Oder ey, wenn es sich gut anfühlt, dann tu's. Aber nur, wenn es sich gut anfühlt. Oder hey, es tut jeder. So ein bisschen Finanzamt betrügen, macht doch jeder. Muss doch gar nicht alles angeben. Ich war übrigens Finanzbeamter 10 Jahre. Also nur mal so, dass ihr gleich wisst, ich weiß, von was ich rede hier. Ja? Macht doch jeder, oder? Das Finanzamt bescheißen. Es ist doch Volkssport Nummer 1 geworden. So, wir hören diese Stimmen, die da reden, und die gesammelte Weisheit unseres Zeitalters sagt, folge dir selbst, folge deinen Träumen, sei dein eigener Herr und vor allem lass dir niemals von irgendjemand sagen, was zu tun ist. Das ist doch die Realität. Wie gehst du damit um mit diesen Stimmen? Wem folgst du denn? Das wollen wir uns mal anschauen in Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, sagt Jesus, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? So, eins ist klar, Jesus bietet kein Wellnessprogramm an. Jesus bietet nicht einen Meditationskurs an zur Selbstoptimierung oder Ähnliches, nein. Er bietet eine Nachfolge an, die zum Leben führt. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir immer die Tendenz haben, ich möchte mein Leben selbst bestimmen. Immer die Tendenz, ich lasse da niemand reinreden, ich lasse mich nicht kontrollieren. Nein, ich bin der Herr meines Lebens. Wir werden ermutigt, selber den Individualismus zu leben. Wir wollen anerkannt sein. Und ich möchte ein bedeutungsvolles Leben führen, du auch? Oder gibt es irgendjemanden, der sagt, also ich führe ein ganz bedeutungsloses Leben, brauche keine Anerkennung? Nein, wir brauchen Sicherheit, wir haben Grundbedürfnisse unserer Seele, wir folgen dem. Ja. Aber ich stelle immer wieder fest, selbst als langjähriger Christ, dass meine Ziele manchmal viel wichtiger und dringend erscheinen, wie das, was Gott möchte. Oder ich versuche so, das Optimale aus meinem Leben herauszuholen. Ja, ich bin natürlich dankbar, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ja, er ist auferstanden, Ostern habe ich gefeiert und Weihnachten und die Schoko-Osterhasen sind ja rum. Jetzt kommen dann schon bald wieder Nikoläuse und die Dominosteine im August. Ja, so. Ja, alles gut. Und dann nehme ich noch Gott so ein bisschen dazu. So am Sonntag bin ich noch hier und Bibel lese ich auch die Lösung, also die Losung da, ein Vers morgens. Ja, Pulver rein, Wasser drauf und kurz umgekehrt. Ja, schon auch. Leute, ich glaube aber, Christsein ist was ganz anderes. Christsein heißt Nachfolge. Da steht was von Selbstverleugnung. Da steht was von Kreuz auf sich nehmen. Ich weiß nicht, ob du dich gleich so fühlst, Hilfe, jetzt will ich rausgehen. Hier ist ein Himmelfahrtskommando. Hätte mir das einer vorher gesagt. Genau, und darum geht es. Jesus sagt, überschlage die Kosten der Nachfolge. Fang an, darüber nachzudenken, was kostet es? Ja? Denn Jesus, er ist der Herrscher, er ist das Haupt, er ist der König, dem wir dienen. Und deswegen möchte ich, dass er mein Leben bestimmt. Bist du, darf ich dich mal fragen, bist du Bewunderer oder Nachfolger von Jesus? Bist du ein Fan? Also ich bin Fan meines Fußballvereins, der gestern leider die Meisterschaft noch nicht ganz geschafft hat. Ja, das war ganz schlecht in der Verlängerung. So ein übles Tor von Leipzig. Ich bin Fan von Bayern München. Ja, danke, dass ihr jetzt nicht Buh schreit. Ich weiß, der VfB ist hier vorherrschend. Der macht sich ja auch ganz gut. Ja. Hat ja auch einen Hoeneß als Trainer, von daher. Ja, Fan. Aber ich bin kein Fan von Jesus und kein Bewunderer, sondern ich bin Nachfolger von Jesus. Du kannst Jesus gut finden. Du kannst hierher kommen und Jesus super und alles gut, aber nochmal, die Bibel sagt es im Lukas 14, dass eine große Menschenmenge Jesus folgte. Viele Menschen, unheimlich viele Menschen folgten Jesus. Sie bewunderten ihn, sie fanden ihn toll als Lehrer und großartig, was er macht und sie fanden ihn einfach gut. Aber mit Jesus unterwegs zu sein, irgendwo hinterher zu laufen, ihn gut zu finden und ihm nachzufolgen, das sind zwei Paar Stiefel. Es gibt einen Unterschied zwischen Fan und Bewunderer und Nachfolger. Ein Nachfolger, wir streben danach, dass wir Jesus zum Vorbild haben. Und deswegen genügt es auch nicht, dass du distanziert bleibst. Ich will dir auch sagen, du kannst dein Christsein auch so leben, dass du distanziert bist. Du hast Jesus dein Leben gegeben im Alpha-Kurs wegen mir. Jetzt sind 10 Jahre vergangen, bist ein bisschen abgekühlt und du hast deinen Sitz auch von vorne immer weiter nach hinten verlagert. Also nichts gegen euch da hinten und da oben. Schön, dass ihr da seid. Ich werte das jetzt nicht. Aber so innerlich bist du immer weiter distanziert, zurückgegangen und fragst dich, ja, wie soll das so weitergehen? Distanziert zu sein. Du kannst ein Leben lang in Gemeinde gehen und trotzdem nicht berührt sein von dem, was es heißt, auch ihm nachzufolgen und dein Leben ihm zu geben. Das ist wie der Kieselstein im Bach, der innen auch über Jahrhunderte nicht nass wird. Weißt du, wie sich das nennt? Religiosität. Und das gibt's in unserem Land zuhauf. Ich bin Mitglied der Kirche. So. Gehst in die Stadt, fragst, glaubst du an Jesus? Dann heißt immer, nein, ich bin nicht katholisch. Ja, was hat denn das damit zu tun? Ja, versteht er diesen Gedanken? Und eins ist klar, Jesus, er ruft in die Nachfolge und jetzt kommt der nächste Punkt und er setzt die Anforderungen nicht runter, sondern er benennt knallhart die Kosten und die Bedingungen der Nachfolge. Schauen wir da mal rein in den Text in Lukas Kapitel 9, Vers 57. Unterwegs sagte einer der Jünger zu Jesus, ich will mit dir gehen, wohin du auch gehst. Schon mal gut, gute Voraussetzung. Aber Jesus hielt ihm entgegen, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben Nester, doch auch der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Zu einem anderen sagte er, komm, folge mir nach. Dieser antwortet, Herr, Lass mich zuerst nach Hause gehen und meinen Vater begraben. Jesus erwiderte, lass die Menschen, die nicht nach Gott fragen, für ihre Toten sorgen. Deine Aufgabe ist es, hinzugehen und das Kommen des Reiches Gottes zu verkündigen. Ein anderer sagte, ja Herr, ich will mit dir gehen, aber lass mich noch von meiner Familie Abschied nehmen. Doch Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und dann zurückschaut, ist nicht geeignet fürs Reich Gottes. Wow. Jesus spricht also zu drei Menschen hier, drei Menschentypen im Besonderen, wenn es um die Nachfolge geht. Zu dem ersten sagt er, bevor du mir folgst, bedenke die Kosten. Nochmal, niemand kann behaupten, dass Jesus unter der Vorspiegelung der falschen Tatsachen so die Werbeprospekte ausgeteilt und gesagt, du, da ist die Werbung hier, wow, da kannst du gewinnen, Hauptgewinn, rubbel mal das los und dann kriegst du auch noch eine Heizdecke dazu und noch ein Los für irgendeine Kaffeefahrt nach Dresden oder was auch immer. Nein, bei Jesus ist die Werbung nicht größer wie der Inhalt. Jesus arbeitet nicht mit Werbestrategen, sondern er sagt ganz klar, es kostet etwas. Er senkt nicht die Anforderungen, sondern er sagt, wenn du Jesus nachfolgst, dann überschlage die Kosten. Die Antwort, die Jesus dem Zweiten gab, die klingt irgendwie grausam, lass die Toten ihre Toten begraben. Die Wahrscheinlichkeit ist, der Vater war nicht tot und lag auch nicht im Sterben, sondern der Punkt ist hier, der Mann wollte sagen, erst wenn mein Vater tot ist, folge ich dir nach. Also erst wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist und ich selber belle, erst dann und all diese Dinge, erst dann, dieses wenn dann kann ich dir nachfolgen. Nein, jetzt ist der Zeitpunkt. So Jesus weist darauf hin, es gibt einen entscheidenden Augenblick. Weißt du, ich glaube, dass heute Morgen ein entscheidender Augenblick ist. Wir hören von einem Glaubenshelden, von Karl, der sein ganzes Leben investiert hat, der Gemeinden gegründet hat, der Gemeinden begleitet hat, Menschen begleitet hat, von einem Mann, der all in gegangen ist, und zwar nicht nur für sich und seine Frau, sondern für seine Kinder und Schwiegerkinder. Der hat alles gegeben. Sie ist es nachgefolgt. Und wir sehen die Frucht seines Lebens und seines Dienstes jetzt. Die Antwort, die Jesus dem Dritten gibt, enthält eine Wahrheit, die niemand leugnen kann, nämlich ganz einfach, schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Es gibt Menschen, die ständig in der Vergangenheit hängen, ständig an dem, früher war alles besser. Kennt ihr das? Früher war alles besser. Früher im Gottesdienst war alles besser, da haben wir so tolle Lieder gesungen. Ja? So ganz großartig. Also unsere Vätergeneration haben mir erzählt, dass sie, also die waren ja Pastoren in Ausbildung, waren sie in Hamburg, dann haben die evangelisiert in Hamburg in den 60er Jahren, da haben die Lieder gesungen wie, die Mode hat schon manchen ruiniert und dem Abgrund zugeführt. Ja, da führst du natürlich 1000 Menschen zu Christus, ist klar. Da waren Leute, oder Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ich kann dieses Lied nicht so, wie Gras und wie Ufer, völlig unbeständig, wackelig hin und her. Nein, die Liebe Gottes ist immer beständig und treu, er ist ewig gut und er hat einen guten Plan und Gedanken. Leute, wenn du immer meinst, früher war alles besser und früher, als es Harmonium noch gespielt hat und es noch kein Schlagzeug gab, die Zeiten haben wir noch erlebt. Eine Woche Schlagzeug, 3 Wochen musste es runter. Dann wieder hoch, ja, dann wurde es Stück um Stück in die Mitte geruckt, dann wurde es Harmonium verschwommen. Leute, also okay, also, daran merke ich werde alt, indem ich so Geschichten erzähle. Im Reich Gottes heißt es nicht rückwärts, sondern vorwärts. Liebe Gemeinde, es geht vorwärts, egal was in der Vergangenheit war. Diese Gemeinde hat so viel Gutes schon erlebt, auch unter Karl und seiner Gründung und Führung. Aber es geht weiter, auch mit Markus und Nicole und all den Mitarbeitern hier. Ihr seid genau richtig, es geht vorwärts im Reich Gottes. Halleluja. Geht vorwärts. Interessant ist hier, diesem Mann sagt Jesus nicht, kehre um, sondern er überlässt dem Mann die Entscheidung. Um eine Entscheidung treffen zu können, muss man wissen, was einen erwartet. Was erwartet einen Nachfolger von Jesus? Ich habe mich gefragt, was erwartet ein Dirigent eines Orchesters oder einer Lobpreisband? Was erwartet Chantal? Die erwartet, dass sie die Angaben, die spricht ja da ins Mikrofon, ja, dass die auch alle auf der Tonart spielen und dass dann nicht plötzlich der E-Gitarrist meint, er muss hier vorne liegen und muss sein Ding abziehen. Sie erwartet doch was. Ja? Was erwartet ein Lehrer von seinen Schülern? Dass da mitgemacht wird, die Hausaufgaben gemacht werden und so weiter. Was erwartet ein Chef von seinen Angestellten? Was erwartet ein Bundestrainer von der Nationalmannschaft? Ja? Okay, gut. Was erwartet ein Oberbürgermeister von den Bürgern der Stadt? All diese Beziehungen haben gemeinsam Folgendes. Jeder Leiter verlangt von seinen Nachfolgern, dass sie Kurs halten, dass sie von seiner Hilfe Gebrauch machen, dass sie das tun, was die Aufgabe erfordert, dass sie loyal sind und die Anweisungen befolgen. Wenn du dir so anschaust, was Jesus von dir erwartet, dann mag es sein, du fühlst dich zunehmend unwohl. Aber deine Beziehung zu Jesus ist nicht irgendwie ein Konzert oder ein Spiel der Nationalelf. Das ist nicht irgendwie ein Ding, das mal kurz vorbei ist, jetzt sind wir so 1,5 Stunden zusammen, sondern es betrifft dein Leben. Ja, es ist gut heute Morgen. Aber ich frage dich, was geschieht morgen früh, wenn der Wecker klingelt um 6 Uhr? Was machst du? Liegst du da im Bett und betest und sagst, Jesus, ich stehe gleich auf, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe noch nicht gesündigt, noch nicht negativ geredet, noch keine Schokolade gegessen, aber wenn ich jetzt aufstehe, Jesus, brauche ich deine Hilfe. Der Alltag zeigt es in der Nachfolge. Und Jesus, er stellt Forderungen, er beansprucht dich als ganzen Menschen mit deinen Gaben und deinen Fähigkeiten. Das bedeutet, dass du nicht da bleiben kannst, wo du dich gerade befindest. Nachfolge heißt, sich von dem Alten ins Neue hineinführen zu lassen, von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft hineinführen zu lassen. Und wenn du sagst, ich bleibe ganz beständig beharrlich sitzen, sage ich dir, Gott will dich weiterführen. Und ich habe mir gesagt, und ich glaube, da bin ich mit Markus und Nicole einig, wir werden keine alten Senioren, die eines Tages vorm Fernseher verenden mit der Fernbedienung und den Chips und den Pantoffeln und sagen, naja, lass mal Gott einen lieben Mann sein. Nein, das werden wir nicht. Wir werden immer hingebungsvoll ihm dienen, das Evangelium predigen und dranbleiben, weil es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Weil es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Aber ich will noch mal ein bisschen einlenken und sagen, vielleicht kann es auch sein, dass du plötzlich merkst, da gibt es so Glaubenshelden, die haben erst mal morgens 4 Stunden gebetet. Also ich bin ja froh, wenn ich es 3 Minuten hinkriege. Die haben auf den Knien gerutscht oder Leute, die in anderen Ländern Verfolgung erleiden. Und das nimmt ja zu übrigens, nimmt enorm zu, die Verfolgung um Jesu Willen. Es kann sein, es bringt dich vielleicht unter Druck. Du fühlst dich unwohl und denkst, Hilfe, ich bin unfähig und unzulänglich. Wie soll denn das gehen? Aber was erwartet denn Gott von dir hier in Deutschland, hier in Baden-Baden, hier in der Umgebung? Was erwartet er? Wir schauen noch mal rein in den Text im Matthäus-Evangelium, den ich vorhin gelesen habe. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Leute, da ist persönliches Risiko drin. Da ist Risiko drin. Das ist so ähnlich wie, weiß nicht, wer von euch Bergsteiger ist, wenn man die Berge geht und dann richtig mit Seil und Pickel und allem drum und dran und du weißt nicht, hey, hält das Seil? Lohnt es sich wirklich, auf diesen Berggipfel hochzugehen, alle Anstrengungen zu investieren, um dann oben anzukommen? Lohnt es sich wirklich? So ähnlich ist das. Und dann kommt die Versuchung auf, ich gebe auf, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht 4 Stunden beten, ich kann nicht dies und kann nicht das. Ich zitiere mal Reinhold Messner, der bekannterweise jetzt kein Christ ist, aber er hat ja ganz viele Achttausender bestiegen. Und er sagt, wer nicht riskiert, kann nicht einmal scheitern. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich alle 14 Achttausender ohne Sauerstoff bestiegen habe, aber ich bin stolz darauf, dass ich noch lebe. Ja? Hey, wenn es da steht, nimm dein Kreuz auf dich, könnte es sein, dass du hörst, wow, das ist eine Anmeldung fürs Himmelfahrtskommando. Da komme ich nicht mehr zurück. Du hast gedacht, das ist eine Vergnügungsfahrt. Du hast gedacht, das ist ein Segeltörn. Christsein auf dem Vorderdeck, bei 30 Grad Sonne, Wind, Wellen. Der Drink wird mir gereicht, der Hugo zum zweiten Mal nachgeschüttet. Du hast vielleicht gedacht, super, ich bin zu Jesus gekommen, alle Probleme sind weg, alles ist gut und mir geht's auch gut und super. Und jetzt kommen die ersten Herausforderungen. Wie gehst du denn damit um? Wie gehst du damit um in der Nachfolge? Schwierigkeiten und Kämpfe. Und ich sage dir eins, die Ziele Gottes in deinem Leben sind immer umkämpft. Ist völlig klar, heute Morgen hast du vielleicht gekämpft, überhaupt hierher zu kommen. Ja? Die Ziele Gottes in deinem Leben sind immer umkämpft. Wie gehen wir um in Herausforderungen? Nochmal, Jesus macht keinen Hehl daraus, dass er nicht nur etwas anbietet, ewiges Leben und so weiter, sondern dass er auch was fordert. Und sein Angebot ist unerhört, seine Forderung radikal, aber er bietet volle Erlösung und er fordert ganze Hingabe. Und deswegen predige ich heute Morgen auch zu dir, der du lange Christ bist. Weil es geht darum, heute Morgen deine Hingabe zu erneuern. Es geht heute Morgen darum zu sagen, Jesus, ich folge dir nach, egal wie die Situationen sind. Wenn ich einen Menschen loslassen muss gerade, wenn ich in Leid bin, wenn ich eine Krankheitsdiagnose bekomme, wenn ich arbeitslos bin, Gott, ich folge dir, egal. Warum? Weil du einen guten Plan mit meinem Leben hast. Einer meiner Vorgänger, Roman Siewert, hat mal zu mir gesagt, Daniel, verabschiede dich mal von deinem Hollywood-Christensein, wo immer alles glänzend ist. Und kennt ihr die Filme in Hollywood, da ein Paar lernt sich kennen und oh, Schmuse, Schmuse, Romantik und so weiter. Diese Filme hören immer dann auf, wenn die heiraten, weil da fängt die Arbeit an. Ja. Immer. Und die nächsten Filme sind dann Rosenkrieg hinten raus. Ja. Dazwischen, das zeigen die nie. Warum? Weil das Arbeit ist. Ich bin 35 Jahre verheiratet, ich weiß, was das heißt. Ja. Oh. Jesus bietet ganz viel an. Leute, es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. Und nicht, weil mein Vater Pastor war, sondern ich selber habe mit 17 Jahren Jesus Christus mein Leben anvertraut und mich taufen lassen. Das hat ein bisschen gebraucht. Mit 14 Jahren meine erste Jugendstunde gehalten, aber mit 17 ganz bewusst die Entscheidung getroffen. Und ich möchte es auch nochmal an die junge Generation sagen. Damals, ich war Radsportler, ich habe einen Freund gehabt, wir sind durch die Alpen gepäst, wir haben die Fahrt vorgehabt nach Nizza runter mit dem Fahrrad und so weiter. Und als Jesus mein Leben kam, war klar, der Sport spielt nicht mehr die Nummer-1-Rolle in meinem Leben, sondern jetzt ist es Jesus. Dadurch habe ich sofort auf Anhieb an diesem Tag in Heilbronn auf dem Marktplatz im Café im Gespräch mit meinem Freund, meinen besten Freund verloren, der heute auch nicht mehr beim Glauben ist. Es fordert etwas, Jesus nachzufolgen. Es fordert. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen? War ja vorhin die Frage. Sagst du vielleicht, Daniel, sag mir, was heißt denn das jetzt? Heißt es, ich darf nie wieder gutes Essen genießen? Ich darf nie wieder Limoncelli trinken? Nie wieder? Was heißt denn das? Da geht es doch nicht darum, dass ich plötzlich eine schwache und nicht durchsetzungsfähige Person werde oder irgendwas. Nein, es heißt, dass ich Gottes Anspruch auf mein Leben akzeptiere, dass ich seine Befehle über meine persönlichen Wünsche stelle. Dass es nicht mehr nur um mich geht, mir, meiner, mich, dass mein Ich zurücktritt und Jesus nach vorne tritt und mein Gebet nicht heißt, Herr, segne mir, meiner, mich und meine Katze, mein Pferd und mein Wohnwagen. Sondern es heißt plötzlich, Jesus, was ist auf deinem Herzen an diesem Tag? Heiliger Geist, was willst du tun an diesem Tag? Du willst mich gebrauchen, damit ich zum Segen bin für andere. Es geht nicht um mich in erster Linie, es geht um Jesus. Es geht um ihn, den König aller Könige, den Herrn aller Herren, der alles gegeben hat, der sich zu Tode geliebt hat für uns. Um ihn geht es, nur um ihn. Und so stimme ich Gott zu in allem, was er tut. Was heißt sein Kreuz täglich auf sich nehmen? Was heißt das? Die Römer damals, die grausame Hinrichtungsmethode war die Kreuzigung. Das heißt, der Verurteilte, da war ein Gerichtsprozess wie bei Jesus, das Urteil wurde gesprochen, jetzt musste der Verurteilte auch noch sein Kreuz an die Hinrichtungsstätte tragen. Und genau dieses Bild wird verwendet, wenn es darum geht, wir nehmen unser Kreuz auf uns, heißt, das Urteil ist gesprochen, die Frist ist abgelaufen, es gibt keine Gerichtsverhandlung, die Akten sind geschlossen, mein Leben gehört nicht mehr mir, sondern Christus, der mich erlöst hat. Und Jesus fragt dich immer wieder, ob du bereit bist, dein Leben ihm anzuvertrauen, ob du in seinen Fußspuren läufst und ja, ob du auch Verfolgung und Schmähung erleidest und Ähnliches. Und das wird zunehmen. Ich möchte dir deutlich sagen, du brauchst das Wort Gottes, du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes, um in diesen Tagen bestehen zu können. Ich höre zunehmend von auch Pastoren und Leitern, die klar das Evangelium verkündigen und die Schmähung und Verfolgung erleiden. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo du nicht mehr umhin kommst, du musst klare Kante machen. Dieses Wischiwaschi-Christentum, ich komme sonntags und lege auch 10 Cent in den Opferkorb rein, das ist vorbei. Es tut mir leid, dass ich das heute so deutlich sage. Ich kann natürlich auch singen, all you need is love und so. Natürlich ist die Botschaft immer gut. Und Jesus liebt mich ja und liebt dich ja ohne Ende. Deswegen spricht er ja so deutlich zu dir. Oh yes. Welche Dinge und wie investierst du dein Leben? So, was ist der Gradmesser? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Ja. Und du musst wissen, dieses irdische System ist zeitlich begrenzt und vergänglich. Und je älter man wird, und ich werde auch älter, merke ich, dass diese Dinge zeitlich begrenzt sind. Und ich möchte mit meinem Leben etwas hinterlassen, wie ein Karl und wie andere unserer Vorbilder, die etwas hinterlassen an geistlichem Segen, an geistlicher Substanz. Ich werde mit Sicherheit nicht das Wohnmobil kaufen oder irgendwelche Pilze züchten später, wenn ich in Rente, und ich werde auch nicht in Rente sein, aber vorbei, das machen wir. Wir machen das nicht. Markus, wenn du es je machst, ich sag's dir, ich rufe dich an. Das werden wir nicht machen. Und wenn, dann nur zu Evangelisationszwecken. Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass du deine engsten Freunde verlierst? Die Bereitschaft. Das heißt nicht, dass das kommen wird. Aber ich will dir nur sagen, stell dich mal darauf ein, dass Dinge geschehen werden. Okay, Jesus oder die Bequemlichkeit deines Lebens, was wirst du wählen? Die Entscheidung und die Einladung heißt heute, folge mir nach. Aber manchmal haben wir so schnelle Entschuldigungen. Ich habe keine Zeit, vielleicht morgen. Oder ich würde ja gerne. Oder so die christliche Version heißt, ich spüre keinen innerlichen Auftrag. Der Heilige Geist hat mir nicht gesagt, dass ich auf Toilette gehen soll. Ich versuche es wirklich zu überzeichnen. Aber wir haben so manchmal so Entschuldigungen, ja, so. Irgendwann können wir keine Entschuldigung mehr anbringen. Wenn jemand mir nachkommen will, es geht um deine Entscheidung. Und damals war es so, die haben Wohnsitz aufgegeben, Beruf. Jakobus und Johannes ließen ihren Vater Zebedäus im Boot zurück. Matthäus, der Zöllner, der hatte Dienst am Zoll. Dann heißt es, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Ihr Ruf ist unser Ruf. Jesus hat dich gerufen hinein in seine Nachfolger. Und ich frage mich, wenn Jesus über seine Schultern schaut, sieht er dich da? Sieht er dich da? Julia, Lisa, Andi? Sieht er euch da laufen? Ja, sieht euch. Sieht er dich da laufen, der dem Livestream zuschaut? Sieht er dich laufen hinter ihm, in den Fußspuren? Du sollst nicht vorausgehen, du sollst hinter in seinen Fußspuren laufen, ihm nachfolgen. Das Beste, was dir geschehen kann. Die Kosten sind hoch, aber der Gewinn ist noch viel, viel höher. Ich glaube, dass unser Leben Frucht bringen kann und dass diese Frucht Bestand hat in alle Ewigkeit. Und deswegen hat unser Leben Sinn und Ziel, wie es größer nicht sein kann. Und ich kann wirklich sagen, ich bin ja in Gemeinde, ich bin 57 Jahre und 9 Monate in Gemeinde. Ich bin im Bauch meiner Mutter in die Gemeinde getragen worden. Ich sage immer, ich habe die Posaunen von Jericho gehört. Da gab es damals Posaunenchor noch. Gab es auch noch, gell? Boah, krass. Hammer. Aber es gibt keine bessere Entscheidung, wie die Jesus nachzufolgen. Und ich möchte dich werben, möchte sagen, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ein junger Mann kam mal zu Jesus und wollte ihm nachfolgen. Das Ende des Gesprächs wird wie folgt beschrieben. Das schauen wir uns noch an. Markus Kapitel 10. Da sah Jesus den Mann, ein junger Mann voller Liebe an, sagt, eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Und der Mann war völlig begeistert, sagt, juhu! Alles, ich, alles, all in. Da steht, als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort. Warum? Denn er war sehr reich. Und jetzt, wenn du vielleicht gleich auf die Versuchung kommst, ich darf kein Geld haben und keinen Wohnwagen und keine schönen Alufelgen am Auto. Nein, darum geht es nicht, es geht um die Haltung. Aber das Geld besaß den Mann, nicht der Mann besaß Geld. Und das ist der Unterschied. So Jesus lässt ihn gehen. Er akzeptiert die Entscheidung des Mannes. Aber die Entscheidung nimmt dir heute Morgen keiner ab. Und die Entscheidung ist zum einen für Menschen, die hier sind und sagen, ich habe Jesus noch nie bewusst mein Leben anvertraut. Dann gebe ich jetzt gleich die Möglichkeit dazu. Weil Gott ist ein Gebet weit weg. Und er nimmt eine Entscheidung des Herzens ernst. Und das kann ein Anfang sein für ein Leben mit Jesus. Aber genauso geht es um dich, der du schon eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs bist, heute Morgen zu sagen, Jesus, ich habe diesen Ruf auch nochmal neu gehört, dir nachzufolgen. Ich bin bereit, dir nachzufolgen. Ich möchte loslassen, was mich in den letzten Wochen und Monaten vielleicht gehindert hat, was mich weggezogen hat von dir. Ich schließe mit einem Zitat von Søren Kierkegaard, einem dänischen Theologen und Philosoph. Er sagt, Jesus will keine Bewunderer, er braucht Nachfolger. Die Bewunderer, die Fans rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von damals. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute ankommen und anwesend sein will. Die Bewunderer, die gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Sie fragen, was habe ich denn von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gern dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf die kann er verzichten. Auf Nachfolger kann er nicht verzichten. Wie entscheidest du dich? Ich möchte zurufen heute, triff eine klare Entscheidung, aber überschlage die Kosten. So lade ich euch ein, lasst uns gemeinsam mal aufstehen. Wir wollen gemeinsam beten. Und ich bete zuerst, möchte zuerst beten für uns Christen, die wir lange mit Jesus unterwegs sind, dass das Feuer des Heiligen Geistes nicht versiegt, sondern dass es neu angefacht wird. Und dann möchte ich einladen, wenn du sagst, ich möchte Jesus Christus heute Morgen mein Leben anvertrauen, auch wenn du im Livestream bist, dann wollen wir gleich gemeinsam beten. So, Jesus, ich danke dir, dass du jeden ganz persönlich kennst und dass du die Situation eines jeden kennst. Und dass du durch deinen Geist wieder neu ein Feuer anfachst, das vielleicht am fast nur noch Glimmen war. Aber du bist es, der den glimmenden Docht nicht erlöscht und das geknickte Rohr nicht zerbricht. Du bist der, der neu anfacht. Und das bete ich um neues Feuer deines Geistes. Wehe hinein, Geist Gottes. Wirke du. Wirke du. Danke, Jesus. Gemeinsam wollen wir ein Gebet sprechen. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir langjährigen Christen dieses Gebet der Hingabe und der Übergabe unseres Lebens an Jesus auch mitbeten. Ich werde es vorbeten und lass uns das gemeinsam beten. Und wenn du heute hier bist und dieses Gebet so noch nie gesprochen hast und Glauben empfangen hast, dass es Jesus gut mit dir meint, dann bete dieses Gebet im Vertrauen. Und es geschieht die Wiedergeburt, es geschieht neues Leben. So lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich dich so sehr brauche. Ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben bist. So wie ich bin, kann ich nicht vor dir bestehen. Bitte vergib mir meine Schuld. Verzeih mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dass du mir alle meine Schuld vergeben hast. Mach mich zu deinem Sohn, zu deiner Tochter. Bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Vielen Dank, Jesus. Amen. Und dieses Gebet hört Gott. Darf ich mal, während wir noch unsere Augen geschlossen halten, fragen, wer hat dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet? Gibt es jemand hier unter uns, der... Dankeschön. Ist noch jemand da? Ich schaue auch nach oben. Dankeschön. Auch im Livestream. Ich möchte dich ermutigen. Es gibt viele weitere Schritte. Und zum einen ist erstmal Party im Himmel. Darüber bin ich so froh. Und lass uns mal einen Applaus geben für die, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Denn er ist gut. Und er meint es so gut mit dir. Halleluja. Es ist Party im Himmel. Über jeden, der Jesus sein Leben anvertraut. Aber Andi, unser Moderator, wird uns nachher gleich sagen, wo du auch gerne noch andocken kannst und wir gerne weitererzählen von dem Weg mit Jesus. Aber es lohnt sich, ihm nachzufolgen. Gott ist wirklich gut, er meint es gut mit dir. So, lasst uns ihm mit aller Entschiedenheit und Hingabe nachfolgen. Ja? Amen. Amen. Seid gesegnet.